Kopfsalat und Butterbrot. Ihr hört den Podcast von Akzente aus Voitsberg. Mein Name ist Monika Kräftner und wir sprechen heute über ein Thema, über das viele erst reden, wenn der Druck schon so groß ist. Wir sprechen über Schulden. Dabei schauen wir weniger auf Zahlen, sondern auf das, was davor passiert, nämlich im Alltag, in den Strukturen, die man nicht einfach wegorganisieren kann. Denn in Österreich ist finanzieller Wohlstand zwischen den Geschlechtern ungleich verteilt. Gender Pay Gap, Gender Pension Gap, das ist für viele Frauen harte Realität. Und genau deshalb fragen wir heute, inwiefern Schulden bei Frauen oft die Folge eines Systems sind, in dem sie mehr tragen und am Ende weniger davon haben. Und zu Gast im Podcaststudio ist Magistra Julia Strableck-Muchitsch, Schuldenberaterin und Koordinatorin für Finanzbildung bei der Schuldenberatung Steiermark. Herzlich willkommen,
danke
Julia.
Danke für die Einladung.
Ich habe gelesen, dass du schon seit 2013 bei der Schuldenberatung Steiermark bist. Und wie ist es damals dazu gekommen? Und warum interessiert dich das Thema heute noch immer?
Der Start war ein Zufall. Ich habe eine Stelle gesucht und das war eine der Stellen, für die ich mich beworben habe und für die ich mich dann aus inhaltlichen, aber auch aus örtlichen Gründen entschieden habe. Und warum ich immer noch dort bin, ist, weil das Thema mir ein Herzensthema ist. Ich arbeite als Beraterin seit 2013 mit Menschen, die finanzielle Probleme, die Schulden haben und kein Tag und keine Geschichte ist wie die andere. Und gleichzeitig leite ich den Bereich der Finanzbildung, den ich gemeinsam mit einer Kollegin seit 2014 aufgebaut habe. Und das heißt, dass mein Arbeitsalltag sehr abwechslungsreich ist zwischen der Situation, wo Menschen schon Schulden haben, die sie nicht mehr bezahlen können, und dem Arbeiten auch mit ganz jungen Menschen zu Themen der finanziellen Grundbildung.
Und wenn du jetzt auf das vergangene Jahrzehnt zurückschaust, was hat sich da seither verändert? Weil wir haben ja doch einige gesellschaftliche Umwälzungen in den letzten 10 Jahren erlebt.
Es hat sich in Bezug auf Schulden einiges geändert. Es ist immer noch ein Thema, über das niemand gerne spricht. Gleichzeitig ist es ein bisschen leichter geworden. Menschen kommen, denken wir, leichter zu uns als noch vor 10 Jahren. Es hat sich geändert, dass die Sorgen der Menschen andere geworden sind. Das Thema der steigenden Preise, vor allem der steigenden Fixkosten, ist ein ganz großes, belastendes Thema, das uns auch in Beratungen ständig begegnet. Das war vor 10 Jahren auch, aber nicht in dem Ausmaß so. Und was sich ganz stark geändert hat, vor 10 Jahren haben wir noch über Schuldenprävention gesprochen und heute sprechen wir über Finanzbildung. Da hat sich ganz, ganz viel professionalisiert und ganz viel verändert in dem Bereich, wo man vorher ansetzt, wo es um Wissen geht, viel mehr passiert.
Wir wollen in unserem Gespräch weniger auf die individuellen Gründe schauen, wie es zu Schulden kommt, sondern auf strukturelle Ursachen und darauf, wie diese insbesondere eben Frauen betreffen. Ich habe einen Blick auf die Webseite der Schuldenberatung Österreich geworfen und habe dort gelesen, und es sind, glaube ich, Zahlen aus 2025, dass ungefähr 40% aller Personen, die sich an die Schuldenberatung wenden, Frauen sind. Und dass deren Verschuldung im Schnitt rund 45.000 Euro beträgt. Haben Frauen seltener Schulden oder holen sie sich erst viel später Hilfe, weil sie eben versuchen, die Probleme zuerst selber zu lösen?
Die Zahlen, über die wir da sprechen, sind die Zahlen der staatlich anerkannten Schuldenberatungsstellen, die einen Dachverband haben, der diese Zahlen erhebt und dann auch herausbringt. Und zur Frage: Es gibt zumindest meines Wissens nach keine Daten dazu, wie viel Schulden Menschen, also Frauen jetzt dezidiert haben. Es gibt Daten dazu, wie viel Schulden Haushalte in Österreich grundsätzlich haben. Die sind auch nicht ganz neu, aber die gibt's. Ganz genau wissen wir über die Schulden von Frauen nicht Bescheid. Das, was wir in der Schuldenberatung sehen, sind Frauen, die überschuldet sind im Normalfall, also die Schulden nicht mehr bezahlen können. Und dort sehen wir eben einerseits den Unterschied, den du angesprochen hast, dass mehr Männer sich bei uns melden als Frauen, und andererseits, dass sich die Schuldenhöhe unterscheidet. Das ist jetzt nicht so erforscht, dass man genau sagen kann, das ist jetzt der Grund und so ist es, aber es gibt einerseits Theorien dazu und andererseits Zusammenhänge, die man irgendwie herstellen kann. Wenn ich mir die Gründe anschaue, warum wir mehr Männer als Frauen beraten, in Österreich ist es so, dass Männer mehr verdienen. Und das bedeutet einerseits, dass Männer mehr Schulden machen können, weil sie zum Beispiel höhere Kredite oder überhaupt Kredite bekommen. Und zum anderen, wenn ich Schulden nicht bezahle, dann passieren viele rechtliche Schritte und irgendwann kann mir etwas vom Einkommen weggenommen werden, wenn ich einen gewissen Verdienst habe. Das nennt sich Lohnexekution. Und wenn ich viel verdiene, dann kann man mir was wegnehmen. Wenn ich weniger verdiene, wahrscheinlich nicht. Das bedeutet, dass Männer, die oft mehr verdienen, öfter merken, dass ihre Schulden was machen, weil sie eine Lohnexekution haben. Wir glauben schon, dass das eine höhere Motivation ist, Schulden zu regeln und mich an eine Beratungsstelle zu wenden. Frauen, die in Österreich ja ganz oft Teilzeit arbeiten, haben ganz oft kein Einkommen von dem, was weggenommen werden kann. Sprich, das Problem ist da, die haben trotzdem Sorgen, die kriegen Post, aber es ist nicht aufs Einkommen spürbar. Ich weiß, dass Frauen viel stärker vom Thema Mental Load betroffen sind, dass sie nachweislich mehr Stunden arbeiten als Männer, dass sie ganz viel unbezahlte Arbeit übernehmen. Deshalb gehe ich davon aus, dass Frauen schlichtweg ganz oft nicht die Zeit und die Kapazitäten haben, sich mit dem Schuldenthema auseinanderzusetzen und sich deshalb auch später melden. Wir erleben auch immer wieder in der Beratung, dass Paare kommen und sich dann entscheiden, zuerst löst er die Schulden und dann, wenn er fertig ist, sie. Und die Schuldenhöhe hat wahrscheinlich mit den Schuldengründen zu tun. Wir sehen, dass viel mehr Männer, die ehemalige Selbstständige waren, also Einzelunternehmer, bei uns landen und das der Grund der Schulden ist und viel weniger selbstständige Frauen. Und durchschnittlich haben Selbstständige höhere Schulden.
Was sind die häufigsten individuellen Schuldenfallen von Frauen, die euch in der Beratung unterkommen?
Ich trenne jetzt wieder in die Frauen, die sozusagen schon überschuldet sind, also die Schulden haben, die sie nicht mehr bezahlen können, und so in Schulden ganz allgemein. Ich fange mit Schulden ganz allgemein an. Du hast es ganz am Beginn angesprochen. Frauen verdienen in Österreich weniger, zu einem ganz großen Teil, weil sie unbezahlte Arbeit, also Care-Arbeit für Kinderangehörige übernehmen. Und das führt nicht immer dazu, dass sie Schulden haben, die sie nicht bezahlen können, aber das führt in ganz, ganz vielen Fällen dazu, dass sie finanziell sehr, sehr schwierige Situationen haben und Künstlerinnen sind, sich da ihr Leben durchzukämpfen. Das sind Frauen, die finanziell abhängig sind, ganz oft in ihren Partnerschaften, auch wenn es vielleicht gut funktioniert. Und das sind später Frauen, die sehr, sehr wenig Pension haben und vielleicht, vor allem wenn dann auch noch eine Trennung passiert ist, von Altersarmut betroffen sind. Da sind wir noch gar nicht dabei, dass sie vielleicht Schulden nicht bezahlen können. Heißt aber, sie haben viel weniger finanziellen Spielraum. Und das ist ein Systemthema und das ist unfair. Das andere ist, wenn wir uns anschauen, was sozusagen die Gründe sind, warum Frauen Schulden nicht mehr bezahlen können, ist der Hauptgrund über alle Geschlechter und Menschen sozusagen dasselbe. Das ist immer Einkommensverschlechterung, Arbeitslosigkeit. Und dann ist es so, dass bei Frauen und Männern sozusagen Unterschiede auftreten. Wir haben schon vorher die Selbstständigkeit angesprochen. Bei vielen Männern ist es so, dass die Selbstständigkeit ein Thema ist, dass sie überschuldet sind, bei Frauen ganz wenig. Dafür aber ist das Thema der Scheidung, der Trennung ein größeres. Jetzt lassen sich zwar beide scheiden, aber wir haben schon gehört, die Frau hat viel weniger Einkommen, hat vielleicht sich immer um die Kinder gekümmert. Die ist dann, wenn sie alleine lebt, finanziell viel schlechter aufgestellt, weil sie vielleicht nur Teilzeit arbeitet, weil sie vielleicht sowieso schwierig am Arbeitsmarkt Fuß fasst, weil sie vielleicht in Pension geht und kein Einkommen hat, weil viele Frauen bei der Trennung keine gute Beratung kriegen, wenn sie sich scheiden lassen. Und was wir auch sehen, es gibt das Thema der Bürgschaft mit Haftung. Das bedeutet, ich unterschreibe für irgendjemanden meistens einen Kredit mit. Und das ist jetzt im Prozent nicht riesig, aber es betrifft doch 8% der Frauen und nur ungefähr 2% der Männer. Wir sehen einfach, dass Frauen eher Kredite mit unterschreiben, die meistens Männer sonst nicht bekommen würden. Wenn die sich trennen, dann trotzdem für diesen Kredit noch haften, also das vielleicht fertig bezahlen müssen. Und da ergänzt sich jetzt gleich vielleicht eher ein Finanzwissen. In der Schuldenberatung und auch in unseren ganzen Finanzbildungsangeboten haben wir die Regel, die wir versuchen, den Menschen einzutrichtern. Und die ist, ich unterschreibe nichts mit. Egal, wie gern ich die Person habe, egal, ob das mein Elternteil oder mein Kind ist, ich kann mir überlegen, wenn ich gemeinsam ein Haus finanziere und wir beide im Grundbuch stehen, dann kann ich zu zweit einen Kredit unterschreiben. Oder wenn ich so viel Geld habe, dass ich der Person jederzeit schenken könnte.
Damit verbindet sich für mich aber auch die Frage, die Frauen, die in die Beratung kommen, kommen die aus allen gesellschaftlichen Schichten und spielt auch Bildung und Beruf eine Rolle?
Also wenn wir uns speziell die Menschen anschauen, die aufgrund ihrer Schulden in die Schuldenberatung kommen und nicht wegen anderer Angebote, dann ist es so, dass wir sehen, dass der Anteil der Personen, die arbeitssuchend sind, viel höher ist als in der ganzen Bevölkerung. Gleichzeitig wissen wir auch, dass die Menschen tendenziell eher weniger Berufsausbildung haben. Wir beraten genauso Menschen, die einen Studienabschluss haben oder eine Matura. Das kommt natürlich vor, weil auch in deren Leben passieren Dinge, die sie nicht planen können. Aber viel mehr Menschen, wo die höchste Ausbildung ein Pflichtschulabschluss ist. Gute Ausbildung schützt bis zu einem gewissen Grad davor, Schulden zu haben, die ich nicht bezahlen kann.
Du hast es ja schon angesprochen. Für viele Familien ist das Problem eben nicht falsches Haushalten, sondern dass Fixkosten und Teuerung den finanziellen Spielraum immer mehr einengen. Und wenn dann noch etwas dazukommt, eine unerwartete Rechnung, Krankheit, Trennung oder Jobverlust, dann geht sich das hinten und vorne nicht mehr aus. Gibt es so typische Kipppunkte, die viele zu spät erkennen?
Es gibt sogar Dinge, die man sozusagen vorbeugend machen könnte. Trotzdem, dass so ungefähr 20% der Menschen, die zu uns kommen, Schuldengründe oder Gründe, dass sie die Schulden nicht mehr bezahlen können, haben, die wir zusammenfassen unter Umgang mit Geld, mangelnde Finanzbildung. Da sagen Menschen, ich habe das nie gelernt. In meiner Familie hat es immer schon Schulden gegeben. Ich habe nicht hingeschaut. Ich war jung und dumm. Ich habe den Kopf in den Sand gesteckt. Und manchmal spielt das auch so ein bisschen mit. Und wir wissen gleichzeitig aus Forschung, dass in Österreich nicht der Großteil der Menschen die finanzielle Situation regelmäßig plant. Und so ein Kipppunkt oder vielleicht das Vorbeugen so eines Kipppunktes wäre zu sagen, ich setze mich zumindest einmal im Jahr hin und schreibe mir meine Einnahmen auf, meine monatlichen, schreibe mir meine monatlichen Fixkosten zumindest auf und rechne mir dann aus, was bleibt mir übrig, um unregelmäßige Dinge wie zum Beispiel Kleidung, Lebensmittel, Freizeit zu bezahlen. Und dividiere das vielleicht auch noch durch 4 und weiß, wie viel kann ich in der Woche ausgeben. Es gibt eine App, die wir entwickelt haben, die heißt Schotterlotte. Die kann ich mir downloaden, die ist kostenlos. Meinen Daten wird gut umgegangen und kann das eintragen und das wäre so eine gute Vorbeugung. Das andere ist, wenn ich merke, mein Konto ist eigentlich ständig im Minus. Das heißt oft so schön verfügbarer Betrag, Einkaufsreserve, Rahmen. In Wirklichkeit heißt es, ich muss mir Geld ausborgen, das ich nicht habe. Vielleicht auch, wenn ich anfangen muss, irgendwie was nicht zu bezahlen, dass ich was anderes bezahlen kann. Auch da wäre der Moment, wo ich mir vielleicht schon vorher Unterstützung holen könnte.
Viele Menschen denken bei Schulden zuerst an Zahlen, zu wenig Einkommen, zu hohe Ausgaben, falsche Entscheidungen. In der Realität steckt da oft viel mehr dahinter, nämlich ein Alltag, der nebenbei läuft und der mitentscheidet darüber, wer wie viel arbeiten kann in Familien und auch wie viel verdient und wer beruflich zurückstecken muss. Das sind eben häufig Frauen, die dafür sorgen, dass innerhalb der Familie der Alltag funktioniert. Kann man sagen, dass Schulden auch ein Symptom dafür sein können, dass Belastung und eben die Rahmenbedingungen in den Familien schon vorher in einer Schieflage sind?
Das ist eine sehr große Frage, finde ich, die wahrscheinlich Menschen, die sich in der Forschung damit beschäftigen, etwas besser beantworten können. Was ganz bestimmt so ist, Familien oder Personen, die aufgrund vielleicht ihrer Herkunft, der finanziellen Möglichkeiten ihrer Familie, ihres Umfelds schlechter ausgestattet sind, starten sicher ganz anders ins Leben. Ich nehme jetzt einfach ein Beispiel her. Wenn jemand aus einer Familie kommt, wo er oder sie gute finanzielle Unterstützung erfährt, wo die Eltern vielleicht was auf die Seite gespart haben, wenn das Kind dann einmal auszieht von zu Hause, wird die Person wahrscheinlich, statistisch wirklich wahrscheinlich, besser ins finanzielle Leben starten. Und viel weniger wahrscheinlich gleich einmal Schulden machen. Es gibt natürlich immer Ausnahmen, weil es zum Beispiel Suchtthematiken oder was auch immer gibt. Wir sehen, dass gerade junge Menschen immer wieder Kredite aufnehmen oder Schulden machen aufgrund eines Umzugs oder Auszugs von zu Hause. Und da zeigt sich schon, wenn ich jetzt die finanziellen Ressourcen nicht habe, dann kann ich mir zum Beispiel keine Kaution leisten. Dann muss ich mir irgendwo Geld ausborgen. Und das sehen wir auch bei Frauen zum Teil. Einerseits, wenn Frauen finanziell abhängig sind, ist auch finanzielle Gewalt, die vielleicht gar nicht so offensichtlich ist, ein Thema. Die Frauen können sich viel schwieriger trennen. Sie können vielleicht gar nicht die Wohnsituation ändern, weil es keine Ressourcen, keine finanziellen dafür gibt. Und da zeigen sich dann schon Unterschiede einfach, wo Menschen benachteiligt sind, weil sie eben aus einem Umfeld kommen, wo es weniger Geld gibt.
Und wenn jetzt Frauen zu euch in die Beratung kommen, wie bewusst ist ihnen eigentlich, dass ihre Situation eben nicht nur individuell begründet ist, sondern eben auch durch strukturelle Benachteiligungen?
Kaum. Es scheint so, dass das ein Thema ist, das vor allem bei gut gebildeten Frauen ganz oft schon da ist. Und trotzdem sehen wir ja auch bei Frauen, die eine hohe Ausbildung haben, dass die genauso sich dafür entscheiden, weniger zu verdienen, mehr unbezahlte Arbeit zu machen. Und viele Frauen, die zu uns in Beratung kommen, sind Alltagskünstlerinnen. Die schaffen es unglaublich gut, mit den wenigen Ressourcen ihre Familien gut zu versorgen. Die haben ganz selten Geld für sich selbst übrig und schon gar keine Zeit. Und vielleicht auch gar nicht die Möglichkeiten, über das Thema nachzudenken, zu diskutieren, sich einzulesen, weil sie ganz viel Ressourcen brauchen, um den Alltag zu managen. Gleichzeitig hat sich vielleicht auch das in der Beratung geändert, dass wir durchaus mit Frauen hinschauen, wie wird denn Geld aufgeteilt zu Hause? Wie könnte ich das vielleicht machen, dass das fair ist, dass mir auch ein bisschen was für mich selbst bleibt? Was aber auch in manchen Familiensituationen ganz, ganz schwierig ist, weil alles Geld, das da ist, gebraucht wird, damit man die Fixkosten bezahlen und die Familie ernähren kann.
Und wer kümmert sich in den Beziehungen hauptsächlich um die Finanzen?
Man weiß einmal grundsätzlich, dass Männern auf der Welt, auch in Österreich, mehr Besitz gehört und dass die mehr Kapital, also Sparvermögen haben. Das hat mit der finanziellen Situation zu tun, aber auch mit ganz viel geschichtlichen Gründen. Man weiß auch, dass kleine finanzielle Entscheidungen, ich nehme ein ganz banales Beispiel, welche Milch wir kaufen, die Frauen treffen, aber größere finanzielle Entscheidungen Männer treffen. Und dass es in vielen jetzt heterosexuellen, also wo Männer und Frauen in Beziehungen sind, so ist, dass um die Veranlagung, also um Geld auf die Seite zu legen, sich die Männer kümmern. Ich habe vor kurzem eine Studie gelesen, die mich zum Schmunzeln gebracht hat, weil die hat Folgendes festgestellt, dass eben in heterosexuellen Paarbeziehungen Männer sich grundsätzlich um Geld kümmern und mehr Finanzwissen haben. Aber wenn Frauen müssen und die Beziehung zum Beispiel zerbricht, dann können sie sich dieses Wissen auch aneignen. Ich sage das jetzt ein bisschen sarkastisch, aber scheinbar war es ein großes Anliegen, dass man wirklich herausstreicht, dass Frauen das schon können. Und das finde ich ganz wichtig und ich sage es jetzt ohne Sarkasmus, Frauen können das. Sie sind vielleicht nicht immer so sozialisiert, also lernen nicht von klein auf, sich auch über Geld Gedanken zu machen. Und über Geld spricht man ja relativ wenig bei uns grundsätzlich. Was es ganz oft braucht, sind die Ressourcen. Da geht es auch wieder um eine faire Aufteilung, zum Beispiel wenn ich Kinder habe, dass ich als Frau auch Zeit habe, mich damit zu beschäftigen, was ich mit meinem Geld tue. Gleichzeitig aber auch, dass ich Zeit habe, um Geld zu verdienen und selbstständig sein kann. Also finanziell selbstständig sein kann.
Welche Rolle spielen die Medien?
Wieder eine sehr große Frage. Ganz bestimmt ist es so, dass man in unserer Welt ständig mit Werbung konfrontiert ist. Also man sieht überall, egal ob ich jetzt da irgendwo unterwegs bin, ob ich eine Zeitung schlägt, niemand mehr auf, aber ob ich eine Zeitschrift vielleicht noch aufschlage oder ob ich eben auf Social Media oder im Internet bin, ich sehe ständig Dinge, die ich kaufen kann. Gleichzeitig sehe ich vielleicht gerade auf Social Media Menschen, die mir halt so ihr Leben präsentieren mit Dingen. Da geht es ja meistens um Sachen kaufen oder haben. Und dann leben wir in einer Welt, wo es aber Menschen gibt, die viel Geld und die wenig Geld haben. Und wir wissen, dass das auch was ist, was sich ja verstärkt. Und ich bin schon diesem Druck ausgesetzt. Das ist sicher ein ganz großer Teil von dem, was uns beeinflusst. Und auch die Verfügbarkeit, denke ich. Jetzt kann ich am Sonntag um 24 Uhr ins Internet gehen und sehe dort alles und kann mir alles bestellen. Dann ist sicher die Versuchung noch einmal eine größere. Und das, denke ich, macht es auch schwieriger. Da gibt es eine tolle Regel, die ist, wenn ich online was kaufe, muss ich das mindestens 24 Stunden im Warenkorb liegen haben und dann erst bestellen, wenn ich es sicher möchte.
Was ich spannend finde, ist, dass Banken und Versicherungen langsam Frauen als Zielgruppe entdecken und ganz konkrete Angebote es für Frauen gibt.
Das ist eine spannende Entwicklung. Ich bin immer wieder bei auch österreichweiten Treffen zum Thema Finanzbildung. Und dort ist es durchaus ein Thema, dass einerseits Frauen mehr finanzielle Bildung haben sollen, was ich für unglaublich wichtig halte. Und gleichzeitig ist es ein bisschen ein Thema, dass Frauen auch risikobewusster anlegen, also Geld in andere Dinge als in Sparbücher investieren sollen. So übersetze ich es jetzt einmal. Das ist auch nicht per se schlecht, aber gleichzeitig finde ich den Gedanken schön, dass Frauen vielleicht vorsichtig sind und dass das ja durchaus manchmal auch etwas Positives ist. Wo ich bei Banken und Versicherungen bin, wenn Frauen Geld haben, das sie zur Seite legen können, macht schon Sinn, sich damit zu beschäftigen, wie man das gut machen kann. Gleichzeitig gibt es ganz viele Frauen, und ich finde, den Punkt darf man nicht übersehen, die haben nicht so viel Geld, weil sie eben Teilzeit arbeiten oder weil sie verschiedene Verpflichtungen haben oder Jobs haben, die einfach schlecht bezahlt sind. Frauen dazu zu bringen, auch andere Finanzprodukte zu benutzen und vielleicht fürs Alter vorzusorgen, löst nicht das Problem im Hintergrund, nämlich dass Frauen besser bezahlt werden müssen und Frauenjobs besser bezahlt werden müssen und Frauen die Möglichkeit haben müssen, mehr zu arbeiten, Männer aber auch deshalb mehr unbezahlte Arbeit übernehmen müssen. Das andere ist, ich finde es ganz wichtig, wenn Frauen sich mit dem Thema beschäftigen, dass sie sich wirklich sehr, sehr gut informieren, dass sie gut vergleichen. Meine Kollegin und ich haben eine Regel geboren. Wir nennen sie die 3V-Regel. Die bedeutet, wenn ich irgendein Finanzprodukt will, egal ob ich mir Geld ausborge oder Geld zur Seite lege, dann muss ich als erstes verstehen, was das für ein Produkt ist. Wenn ich das Gefühl habe, die Person kann mir das nicht gut erklären, ich habe das nicht verstanden, dann sollte ich das nicht nehmen. Dann kann ich ja auch nicht reagieren, wenn was passiert. Wenn ich es dann verstanden habe, sollte ich immer mehrere vergleichen. Das ist unglaublich mühsam, aber das ist total wichtig, weil das wirklich einen ganz, ganz großen Unterschied macht. Und das Dritte ist, ich kann verhandeln. Ich kann dann sagen, dort habe ich das Angebot bekommen, ist das bei Ihnen auch möglich? Das fände ich ganz, ganz wichtig, weil Menschen in Österreich da zu tendieren, das zu nehmen, was mir vielleicht die Hausbank anbietet, bei der ich immer schon war. Also wenn man schon sagt, ich möchte wirklich Geld gut zur Seite legen und ich möchte das auf anderen Wegen machen als jetzt nur auf einem Sparkonto, dann wirklich verstehen, vergleichen, verhandeln. Und wenn mir irgendjemand was verspricht auf Social Media oder sonst irgendwo, wo ich ganz sicher ganz schnell reich werde, schön wär's, das stimmt nicht. Und ich ergänze vielleicht noch was. Es ist auch voll wichtig, Geld auf einem Sparkonto zu haben, wo ich nicht super viel Zinsen kriege und einfach Geld für den Notfall auf der Seite zu haben. Wir haben so eine Regel, die ist, dass man 3 bis 6 Monatseinkommen auf einem Sparkonto jederzeit verfügbar hat. Und jetzt ist mir klar, das werden nicht alle Menschen schaffen und das dürfen wir auch nicht vergessen. Wir wissen, dass ein Großteil der Haushalte nicht so viel Geld hat, um überhaupt sparen zu können. Und selbst dann ein bisschen was auf der Seite zu haben, dass ich mir vielleicht die Waschmaschine reparieren lassen kann oder das Smartphone ersetzen, das ist sicher ganz, ganz hilfreich, weil ich dann auf so kleine Hopperlas reagieren kann oder mein Auto reparieren lassen.
Ich würde gern über Erwerbsbiografien von Frauen sprechen, weil finanzielle Engpässe und Schulden oft nicht plötzlich auftauchen, sondern sich über Jahre aufbauen. Und wenn Frauen wegen Care-Arbeit häufiger Teilzeit arbeiten oder Erwerbsphasen eben unterbrechen, dann hat das direkte Auswirkungen aufs Einkommen und in der Folge auf die Absicherung und auf Rücklagen. Und wenn dann, so wie jetzt, die Teuerung noch dazu kommt oder eben ein Kipppunkt, dann wird aus wenig Spielraum dann ganz plötzlich gar kein Spielraum mehr. Welche Rolle spielen Trennung oder Scheidung oder auch Krankheit oder Jobverlust gerade dann, wenn vorher schon wenig Reserve da war?
Man kann zusammenfassen, ungefähr 30% der Frauen, die in eine staatlich anerkannte Schuldenberatungsstelle kommen, haben als Grund, dass sie Schulden nicht bezahlen können, entweder Trennung, Scheidung oder einen persönlichen Härtefall, sprich einen Unfall, einen Todesfall in der Familie. Wenn wir jungen Frauen irgendeine Regel mitgeben, dann ist es einmal zu sagen, habt immer ein eigenes Bankkonto und habt immer ein eigenes Einkommen. Wenn wir mit jungen Menschen allgemein arbeiten, aber auch mit Erwachsenen in verschiedenen Settings, besprechen wir auch immer, wie kann ich denn Geld in einer Beziehung aufteilen? Und dort ist uns auch wichtig, halbe-halbe ist nicht immer eine faire Lösung. Schon gar nicht, wenn eine Person weniger verdient und dafür unbezahlte Arbeit macht. Also sprecht's in Beziehungen über Geld, bevor Kinder kommen, vielleicht bevor ihr zusammenzieht, und findet was, was fair ist, wo beiden im Idealfall Geld für sich selbst übrig bleibt. Wenn sich jemand entscheidet, und es ist in Österreich so, dass das halt ganz oft Frauen machen, zu sagen, ich bleibe bei Kindern zu Hause, findet es eine Möglichkeit, das auszugleichen. Es ist nicht per se fair, auch wenn es mir vielleicht Spaß macht bei den Kindern, wenn mein Partner dabei Vollzeit verdienen kann und finanziell super abgesichert ist. Da gibt es Möglichkeiten, Pensionssplitting, aber auch zu sagen, beide reduzieren die Arbeitszeit ein bisschen und beide können dafür selbst was verdienen und selbst Pension einzahlen. Das wäre ein ganz, ganz wichtiger Schritt. Und wenn sich das verändern würde, wenn Frauen ähnlich verdienen würden, da gibt es leider ganz viele Bausteine, die man angehen müsste, also auch ganz viel strukturelle. Da reicht es nicht nur, dass Paare sich anders entscheiden, sondern da müsste man Karenzmodelle umstellen, man müsste arbeiten, die Frauen machen, besser bezahlen, gibt es ganz viele Dinge. Aber dann werden Scheidungen und Trennungen wahrscheinlich für Frauen nicht mehr so ein großes Thema, weil ich dann auch nach der Scheidung finanziell unabhängig wäre. Und das ist eben der große Punkt, warum eine Scheidung, eine Trennung Frauen viel stärker trifft, weil eben weniger Geld da ist. Ich finde, eine der schwierigsten Beratungssituationen ist, wenn Frauen so vielleicht um die 50 kommen und sagen, puh, jetzt bin ich getrennt oder habe mich scheiden lassen. Ich habe auf Unterhalt verzichtet, ich habe ganz wenig Einkommen und ich habe mir jetzt angeschaut, wie viel Pension ich kriegen werde. Und das ist mehr oder weniger nichts. Was soll ich jetzt machen? Und Pension ist was, das geht über lange Zeit. Wenn ich jetzt lange Teilzeit arbeite, dann wird lange nichts oder wenig einbezahlt. Und das kann ich dann nicht mehr in 5 Jahren retten. Das heißt, das ist eigentlich ein Appell an alle jungen Menschen. Diese Entscheidung, ob ich im Alter von Armut betroffen bin oder nicht, die triff ich mit 20, 30 und nicht erst mit 50. Und auch deshalb wäre es so wichtig zu sagen, ich schaffe es mit meinem Partner, meiner Partnerin eine Möglichkeit zu finden, dass da beide fair auf sich selbst schauen können.
Ist es so, dass die Belastung durch Care-Arbeit, Haushalt und Kinder bei vielen Frauen mit ein Grund ist, dass die Finanzverantwortung obendrauf dann schlicht zu viel ist? Es fehlt die Zeit und die Energie, sich darum zu kümmern?
Ich denke, es ist ein Baustein, ganz bestimmt. Fehlt auch die Zeit, sich darum zu kümmern. Ich kann mir schon vorstellen, dass es was mit dem zu tun hat, welche Rollenbilder wir schon als Kinder mitbekommen. Und unser Rollenbild als Frau ist, dass wir immer noch mitkriegen, wir sollen uns kümmern um andere. Und das, was Männer, ich verkürze es jetzt sehr, ganz oft lernen, ist, sie dürfen auf sich selbst schauen. Und das ist ein Teil des auf mich selbst Schauens. Gleichzeitig wird wenig über Geld gesprochen in Österreich, egal jetzt mit wem. Das ist mein Appell an alle Eltern, aber an alle Menschen in Beziehungen. Redet über Geld und redet mit euren Kindern über Geld.
Wird in der Beratung ein Zusammenhang zwischen ökonomischer Abhängigkeit und Gewalt im sozialen Nahraum thematisiert?
Immer wieder, aber es ist nicht vorrangig das Thema in meiner Wahrnehmung, dass Menschen in der Schuldenberatung ansprechen. Wenn Menschen zu uns kommen, wäre mein Gefühl, dass sie eine klare Erwartung haben, dass da über Geld gesprochen wird, was gut ist, weil ich das Gefühl habe, viele Menschen tun sich dann verhältnismäßig leicht. Das ist immer noch unangenehm, aber wir sind geübt darin. Wir sprechen jeden Tag mit Menschen über Geld. Für uns ist das immer ein Thema, das wir uns gut anschauen und gleichzeitig nichts Besonderes. Und ganz oft ist ja jetzt vor allem finanzielle Gewalt etwas, was ja gar nicht so sichtbar ist. Den Begriff gibt es noch gar nicht so lang. Viele Menschen sind sich dessen auch gar nicht so bewusst. Und es fühlt sich ja auch nicht immer so an in meiner Wahrnehmung. Also dass ich von meinem Partner oder auch meiner Partnerin finanziell abhängig bin, solange es gut funktioniert, dann ist das ja eher was ja oft so ist. Weil
das
viele
ist eine sehr subtile Geschichte eigentlich. Wenn wir jetzt noch von Altersarmut reden, welche 2 bis 3 Themen haben aus deiner Sicht die beste Wirkung, dem vorzubeugen?
Die beste Möglichkeit, Altersarmut vorzubeugen, ist selber Pension einzubezahlen. Bedeutet, dass ich so viel arbeiten kann, dass ich selber mir einen guten Pensionspolster anspare, beziehungsweise, dass ich so viel arbeiten kann, dass mir auch Geld übrig bleibt und ich vielleicht Geld auch anders zur Seite legen kann. Da sind wir wieder dabei, dass ich dann aber auch Zeit brauche, um mich damit zu beschäftigen, um zu schauen, wie kann ich mein Geld nur auf ein Pferd setzen, sondern gut aufteilen, damit mir hoffentlich am Ende dann mehr übrig bleibt. Das andere ist, wenn ich jetzt in der Situation bin, dass ich mich entschieden habe, zum Beispiel Teilzeit zu arbeiten oder Kinderbetreuung, Betreuung von pflegenden Angehörigen zu übernehmen, überlegen, kann ich kleine Schritte machen? Kann ich ein bisschen mehr arbeiten? Kann mein Partner, meine Partnerin ein bisschen mehr übernehmen? Und gleichzeitig gibt es Tools, die nicht alle Probleme lösen, aber ich könnte zum Beispiel ein Pensionssplitting machen, wo Teile von dem, was meistens mein Partner, der mehr verdient, einbezahlt, mir gutgeschrieben werden. Und das ist nicht unfair, dass wenn ich unbezahlte Arbeit mache und auf die gemeinsamen Kinder schaue, dann steht mir zu, dass ich auch einen Teil bekomme.
Stecken tiefer liegende Gründe hinter dem Gender Pay Gap als nur das Einkommen am Papier?
Grundsätzlich ist es so, dass man den Gender Pay Gap zum Teil erklären kann, mit zum Beispiel Berufswahl, Zugehörigkeitsdauer zum Betrieb und so weiter, aber eben nur einen Teil, einen kleineren Teil und ein Teil immer unerklärlich geblieben ist oder bleibt. Und da gibt es Forschung aus Deutschland, die ist, ich glaube, 2 oder 3 Jahre alt. Und das Ergebnis dieser Forschung war, dass wir Arbeit, die Frauen machen, schlechter bewerten und deshalb schlechter bezahlen. Und gleichzeitig Arbeit, die Männer machen, aufwerten. Und das sieht man auch in anderen Studien, die zeigen, wenn mehr Frauen in eine Branche kommen, sinkt das Lohnniveau. Gleichzeitig, wenn mehr Männer in eine Branche kommen, steigt das Lohnniveau.
Ein Blick auf die Arbeit der Schuldenberatung darf in unserem Gespräch natürlich nicht fehlen. Welche Aufgaben hat die Schuldenberatung und was leistet sie ganz konkret?
Ich kann einmal auf jeden Fall, egal wo ich in Österreich bin, im Internet nachschauen, welche staatlich anerkannte Schuldenberatungsstelle es in meinem Umfeld gibt. Und meistens ist es so, dass ich nicht einfach hingehen kann, sondern einen Termin ausmachen muss. Die Schuldenberatung, wie der Name schon sagt, berät Menschen, die finanzielle Probleme haben, meistens Menschen, die Schulden haben, die sie nicht mehr bezahlen können. Wir können auch Menschen in Privatkonkursen vor Gericht vertreten. Was wir aber auch anbieten, ist Budgetberatung. Das heißt, wenn jemand sagt, ich habe vielleicht gar keine Schulden oder Schulden, die ich eh bezahlen kann, aber es ist knapp, dann kann sich ein Experte, eine Expertin das mit mir anschauen. Und die allermeisten Schuldenberatungsstellen haben verschiedene Finanzbildungsangebote, wo wir mit Gruppen arbeiten zu Themen der finanziellen Grundbildung, mit Jugendlichen, aber auch mit Frauen, mit Erwachsenen. Und wir bilden Multiplikatorinnen weiter, also Personen, die im Sozialbereich arbeiten, zu Wissen rund um Finanzbildung und Schulden. Und bei manchen Schuldenberatungsstellen gibt es auch noch andere Angebote, wie zum Beispiel das betreute Konto, wo es darum geht, dass Personen, die Schwierigkeiten haben, Fixkosten zu bezahlen, keine finanzielle Unterstützung kriegen, sondern eine organisatorische, mit der sichergestellt werden soll, dass Miete, Strom, Heizung immer bezahlt sind.
Warum sind Schulden überhaupt so stark tabuisiert? Und was hilft dabei, offener darüber zu sprechen?
Das Thema Schulden trägt ja schon das Wort Schuld in sich. Das spielt sich ja mal ein bisschen mit. Und es gibt ja viele Bilder, dass Menschen, die Schulden haben, selbst schuld sind. Und oft gibt es ja auch selber so einen Anteil, dass man sich denkt, puh, hätte ich doch anders. Geld ist in unserer Gesellschaft in Österreich allgemein ein Thema, über das man nicht offen spricht. Was ich allen mitgeben möchte, ist Personen, die zum Beispiel in Schuldenberatungsstellen arbeiten, die sind gewohnt, über Geld zu reden. Die machen das den ganzen Tag. Die haben Übung darin und für die ist das jetzt nicht unangenehm, nicht besonders spannend, sondern die schauen sich ganz professionell die Situation an. Da kann man hingehen und man kann auch hingehen, wenn man sagt, puh, ich weiß gar nicht, ob ich da jetzt eigentlich was machen möchte. Dann kann ich mit dem Berater, der Beraterin vielleicht sprechen, worauf ich gerade Acht geben soll. Was ganz bestimmt dabei hilft, ist Übung. Wenn ich anfange, mit meinem Partner, meiner Partnerin, mit Freunden, Freundinnen, mit Personen, denen ich vertraue, darüber zu sprechen. Und das können wir uns auch mitnehmen, wenn wir Eltern sind, wenn wir schon früh anfangen, mit den Kindern über Geld zu sprechen. Und einfach gut im Kopf haben, wenn ich Unterstützung brauche, sind dort professionelle Personen. Die dürfen das, was ich sage, nicht weitererzählen. Und ich bin dort wirklich ganz, ganz gut aufgehoben.
Wie läuft der Erstkontakt ab?
Bei uns in der Steiermark ist der Weg immer dasselbe. Man ruft bei der Telefonnummer 0316 37 25 07 an, Montag bis Freitag von 9 bis 12.30 Uhr. Dann heben meine Kolleginnen im Office ab, fragen, warum er sich meldet. Und wenn man dann eine Beratung möchte, kriegt man gleich ein Telefongespräch mit einem Berater, einer Beraterin, der oder die gerade Telefondienst hat. Und die klären dann einmal ab, sind sie bei uns überhaupt richtig? Worum geht's denn? Gibt's irgendwas ganz Dringendes? Dann bekomme ich Unterlagen zugeschickt. Da kriege ich eine Liste, die heißt Einnahmen-Ausgabenliste, wo ich gebeten werde, so ein bisschen einzutragen, was kriege ich denn für ein Geld und was gebe ich aus. Und eine zweite Liste, die heißt Schuldenliste. Wenn ich schon weiß, was ich für Schulden habe, kann ich dort eintragen, wo sind die. Und dann rufe ich noch einmal kurz an und mache einen Termin aus. In der Steiermark haben wir ein Büro in Graz und Kapfenberg und in ganz vielen anderen Städten gibt es Sprechtage, wo ich dann hinkommen kann. Und dort schaut sich dann eine Beraterin, ein Berater mit mir so in einem ersten Termin an, worum geht's eigentlich und wie finden wir da zusammen. Manchmal bleibt es bei einem Termin, weil Personen vielleicht gerade mal Fragen haben und ganz oft ist es so, dass es dann mehrere Termine gibt und manchmal auch eine Schuldenregelung gibt, wo wir die Menschen dann vertreten und begleiten.
Und was verändert sich typischerweise nach ein paar Monaten nach der Beratung?
Wir machen etwas, das heißt Wirkungsmessung. Wenn Menschen die Schulden geregelt haben, fragen wir sie danach, was sich verändert hat. Und die allermeisten Menschen sagen, ich kann viel besser schlafen. Ich kann besser über Geld sprechen. Ich kann meine Kosten meistens bezahlen. Ich weiß, wo ich mich hinwende, wenn ich ein Problem habe. Viele sagen auch, in meiner Beziehung läuft es besser und in meiner Arbeit läuft es besser. Also Schulden zu regeln hat ganz, ganz viele Auswirkungen. Und wenn Menschen Schulden regeln, bringt uns das allen was. Man weiß, dass Menschen, die ihre Schulden regeln, danach wieder weniger Leistungen aus dem Sozialsystem brauchen und mehr Steuern zahlen. Das heißt, Schuldenregelung ist nicht nur was, was der Einzelperson ganz, ganz viel bringt, sondern eigentlich uns allen als Gesellschaft.
Welche Fragen sollte jede Frau über ihre finanzielle Situation beantworten können?
Was verdiene ich? Was sind meine Einnahmen? Was sind meine Fixkosten? Wie viel bleibt mir jedes Monat für unregelmäßige Ausgaben übrig? Wie viel ist das in der Woche? Was ist der Stand von meinem Pensionskonto? Was ist mein Kontostand? Sind alle meine Rechnungen oder Abbuchungen oder Daueraufträge bezahlt? Wie viel verdient mein Partner oder meine Partnerin? Wie viel Geld brauchen wir als Familie? Wie viel Geld habe ich im Idealfall auf der Seite? Also eigentlich viele Fragen. Gleichzeitig, gerade die ersten sind gar nicht so schwer zu beantworten. Wenn ich mir da mal eine Stunde Zeit nehme und sage, ich fülle eine Liste aus oder ich nehme eben die Schotterlotte-App und schreibe mir das einmal auf. Und, was ich ganz wichtig finde, gerade für Frauen, wie viel Geld bleibt mir für mich selbst?
Vielen Dank, Julia, für das Gespräch.
Vielen Dank für die Einladung.
Das war unsere heutige Portion Kopfsalat und Butterbrot. Wenn ihr zum Thema Schulden, Finanzbildung oder Mental Load an weiteren Inhalten interessiert seid, schreibt uns unter office@akzente.or.at. Die Kontaktdaten der Schuldenberatung Steiermark findet ihr in den Shownotes. Diese Folge ist im Rahmen des Projektes Gleich Land Leben gefördert durch das Bundesministerium für Frauen, Wissenschaft und Forschung entstanden. Wenn ihr wissen wollt, was wir außer Podcast noch machen, besucht doch unsere Webseiten www.akzente.or.at und www.begegnungszentrum-volzberg.at.